Aufstehen. Durchbeißen. Weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.
Der Sultan sitzt bei mir.
Der Sultan
ist hier. Grüße dich.
Der Sultan. Hi, hi, alles gut?
Ja, mir geht's wunderbar. Und du schaust wunderbar aus. Wie geht's dir?
Dankeschön, Dankeschön. Ja, mir geht's auch ganz, ganz gut. Hab jetzt mein Gewicht auch gehalten. So, falls es auch viele nicht denken. Viele denken ja, ich habe wieder zugenommen, aber ist nicht so. Ich habe mein Gewicht immer noch gehalten. Das ist jetzt 3 Monate vergangen und ich wiege immer noch unter die 80.
Ja, das sieht man auch. Das sieht toll aus. Also wirklich Respekt. Lösen wir doch erstmal ein Rätsel. Wie heißt du denn wirklich? Also wir hatten Puria, wir hatten Pursha, wir hatten Sultan, wir hatten 1000 Varianten von deinem Namen.
Es gab sogar Punjai. Punjai wurde das noch gegen Ende. Punjai. Also das Ding ist, mein richtiger Name im Persischen ist Pejmon. Aber das haben wir dann damals umgeändert, weil dann das konnte man halt in Deutschland nicht aussprechen. Man hat Pejmon gesagt, die haben das Payman gesagt. Und Payman heißt mein Bruder. Deswegen dachten wir, okay, wir ändern meinen Namen um oder nennen das einfach Purja. So, aber in echt heiße ich wirklich Pejmon. Pejmon, aber in Deutschland dann halt eben Purja. Ja, aber ihr könnt
so
mich auch
Sultan nennen. Und so wurde dann verhackstückelt Pursha draus.
Ja, Pursha wegen dir, du hast dich aber so genannt im Camp.
Nein, ich habe dich genannt, weil dich der Jonas so genannt hat.
Ja, der hat immer Puljo gesagt, aber am Gegenende wurde ich dann Sultan. Ich habe dann zu jedem gesagt, ihr müsst nicht alle Sultan nennen.
Wurde so, dann. Es ist auch geklärt, warum du mit so vielen Namen unterwegs bist. du hast es gerade erwähnt. Du hältst immer noch dein Gewicht und ganz, ganz viele hätten das nicht gedacht. Also ich vermute mal, keiner hat es gedacht. Sind wir mal ehrlich.
Ich hätte es ja selber nicht gedacht.
Gehen wir mal zurück für alle, die nicht wissen, wer du bist. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es das nicht gibt, aber du warst Kandidat in der 2025er Staffel von The Biggest Loser.
Mhm.
Du bist Anfang 20.
Mhm.
Du kamst zu uns ins Camp und warst gefühlt 8
mhm.
Jahre alt.
Ja.
Es war wirklich krass, weil du nichts selber konntest. Du warst ein Muttersöhnchen vor dem Herrn. Und warst es einfach gewohnt, dass man dir alles abnimmt?
Ja.
Jetzt ist natürlich das eine ganz, ganz krasse Welt, wenn du zu Biggest Loser kommst.
Mhm.
Fremdes Land, nicht daheim, lauter fremde Leute, unterschiedliche Nationen auch. Und du bist ja sehr liebevoll aufgewachsen. Es sind ja viele von unseren Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht liebevoll aufgewachsen sind. Das bist du nicht. Du bist extrem liebevoll aufgewachsen. Und dann stehst du plötzlich bei uns. Was war denn das am Anfang? Was war denn das für ein krasser Kontrast? Erzähl mal.
Boah, also ich muss sagen, die ersten Tage war das richtig schlimm für mich. Also ich bin gar nicht damit klargekommen, aber ich glaube, das wusste die Trainer auch. Aber ich muss sagen, dass ich auch sehr, sehr gut von den Jungs aufgenommen worden bin. Mhm. Ich muss sagen, wirklich, wenn, kann ich auch die Namen hier nennen?
Ja, natürlich kannst du das.
Also ich muss sagen, wirklich, wären Toni, Jonas und Ben nicht da gewesen, ich wäre in Woche 3 schon rausgeflogen. Oder wäre selber freiwillig schon gegangen. Und natürlich wegen euch Trainer auch. Ihr habt mich auch sehr, sehr krass liebevoll aufgenommen. Aber ich bin damit erstmal gar nicht klar. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt hier machen soll, was ich da überhaupt mache. Ich wusste gar nicht, was ich da soll. So, ich dachte jetzt, okay, ich gehe jetzt da rein. Ich rasiere alle mal einfach mal ganz kurz. So mit den ganzen Sport-Challenges. Aber was ich dann gesehen habe, da kam dann Jonas, da kam dann Toni. Die sind viel, viel krasser im Sport gewesen. Alle waren ja da sportlicher als ich. Ich glaube, ich war ja der Unsportlichste. Also selbst Roswitha ist ja eine ältere Dame. Die hat mich wirklich in jeder Sportart einfach mal besiegt, weil ich einfach so krass unsportlich war. Und ich muss sagen, das war einfach eine ganz, ganz andere Welt für mich. Aber ich bin froh, diese Erfahrung gemacht zu haben, bin ich dir ganz ehrlich. Also ich würde es heute immer und immer wieder machen. Wenn ich wüsste, dass ich dann jetzt wieder so werde, wie ich jetzt bin, dank euch, dann würde ich das immer und immer wieder machen.
Wir wollen dich aber nicht wieder bei uns sehen, weil das würde ja heißen, du müsstest nochmal zunehmen. Und das wollen wir ja auf
keinen Fall. Ja, nee, wenn ich die Chance hätte, wenn ich wieder ein Jahr zurückreisen könnte, dann würde ich das immer und immer wieder machen. Und wenn ich gewusst hätte, dass ihr beiden immer noch die Trainer seid, dann hätte ich das immer und immer wieder gemacht.
Ja, das ist lieb von dir. Das ist wirklich lieb. Ja, wir hatten ja unfassbare Momente miteinander, wo ich dann wirklich ganz oft daneben stand und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Spielt er das? Oder ist das echt so? Aber du hast ja gar nicht gespielt, das war wirklich echt.
Ja genau, das war auch bei den Kandidaten der Fall, dass die alle dachten, dass ich das spiele oder dass ich schauspiele oder dass ich nur so tue, wie ich gerade bin. Deswegen hatte ich ja auch ein paar Mal Streit mit ein paar Kandidaten, ich glaube, das wissen auch alle, Alex und Sarah, halt weil die einfach dachten, dass ich das spiele. Aber gegen Ende haben die dann halt gesehen, dass ich wirklich so bin, wie ich bin und ich spiele hier nichts vor. War ja auch dumm, wie soll ich denn 3 Monate lang die ganze Zeit irgendwie schauspielen.
Das war ja gleich der erste Tag, wo das losging. Wir hatten diesen Kofferlauf. Das waren ja eigentlich nur 900 Meter. Aber ich glaube, das waren die längsten 900 Meter in eurem ganzen Leben, oder?
Bei mir auf jeden Fall, ja.
ja, bei den anderen auch. Aber du warst dann da gesessen. Wir waren dann in diesem kleinen Zelt da und ich habe dich gefragt. Nee, und du sagtest, mein Herz schlägt zu schnell. Dann habe ich zu dir gesagt, ja, aber ist doch normal, du hast ja gerade Sport gemacht. Und dann so, du hast es noch nie gehabt. Und ich so, du hast dich noch nie bewegt, oder? Und du so, ja. Und das war für mich so, okay, wow, wir haben hier wirklich jemanden, da fangen wir bei ganz, ganz, ganz weit vorne an. Wann hast du gemerkt, dass sich in deinem Denken was ändert? Das hat ja doch, ich finde, relativ lange gedauert, weil du immer wieder mal versucht hast, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen.
Also ich muss ehrlich sagen, nach Woche 8 hat sich dann alles bei mir geändert. Woche 8, wo dann mit diesem Baklava-Thema kam und da ich auch so richtig in Tränen ausgebrochen bin, da muss ich sagen, da hat sich dann alles für mich geändert. Weil davor war das halt immer so, ich habe immer nach Ausreden gesucht, ne? Sobald ihr euch umgedreht habt, ich habe sofort was anderes gemacht oder ich habe halt eher so mein eigenes Ding einfach mal durchgezogen. Bin ich ehrlich, ich habe mein eigenes Ding durchgezogen, deswegen habe ich dann auch meistens so scheiße abgenommen. Ich habe ja erst nach Woche 8 oder Woche 7 war das, dann so richtig gut abgenommen. Dann halt dank euch, weil ich dann halt eben das gemacht habe, was ihr mir gesagt habt. Davor war das ja so, dass ich immer mein eigenes Ding so ein bisschen gemacht habe. Aber ja, nach Woche 8 ging das dann so bei mir los, dass es dann halt einfach mal so Klick gemacht hat, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich hier durchziehen und jetzt muss ich auch an meinem Charakter was ändern. Ist dann auch so geworden. Ich habe dann halt einfach angefangen, weniger zu lügen, mehr Sport zu machen, bin halt einfach erwachsener geworden im Kopf.
Ja, aber es hat wirklich relativ lange gedauert.
Das hat lange,
was die meisten gar nicht mitbekommen haben, ist ja, dass wir ja auch so unseren ganz eigenen Battle hatten. Ja? Du hast am Anfang Eingewöhnungsprobleme gehabt, dass dir eine Frau ganz klar sagt, was du zu tun und was du zu lassen hast. Und dass auch eine Frau stärker sein kann.
Ja.
Und ich erzähle das deshalb, weil ich finde, das ist ja...
Du kannst ja gerne auch erzählen, warum...
ja, genau. Ja, deswegen möchte ich es auch erzählen, weil ich finde, man kann ja meinetwegen am Anfang diese Meinung haben, aber was ich gut finde, du hast es im Laufe geändert. Also, es war am Anfang schon ein Thema zwischen uns beiden, weil ich mir so dachte, Kalle, dich lasse ich nicht auskommen, weil ich bin das ja auch gewohnt. Also ich bin sehr, ziemlich männlich sozialisiert sozusagen, weil ich nun mal aus einer Sportart komme, wo viele Jungs sind und auch alle oder viele von denen sich sehr toll finden. Und ich bin ja in dieser Welt groß geworden und kann mich da durchaus behaupten. Und dann kam da ein junger Kandidat, der schon so gewohnt ist, dass Männer mehr so das Sagen haben. Und ich will jetzt gar nicht behaupten, dass so Frauen für Menschen zweiter Klasse hältst. Das hast du nie gesagt und das hast du mir auch nie vermittelt. Aber du hast nicht gedacht, dass wir die gleichen Dinge können, sagen wir es mal so. Und dann fingst du ja an, dann hast du irgendwie mitgekriegt, du wusstest ja wirklich gar nichts am Anfang, dass ich Kickboxerin war.
Ja, weil ich kannte dich ja nicht davor und haben die halt
genau.
zu mir gesagt, sie ist eine Kickbox-Weltmeisterin, sogar Weltmeisterin haben sie zu mir gesagt. Ich dachte, okay,
ja.
Was geht jetzt
und
hier?
Und dann hast du gedacht, wenn das die Thais kann, dann kannst du das auch.
Ja, aber weil ich halt eben dachte, dass du eine Frau bist. Ich hatte dieses Weltmeister gar nicht im Kopf. Ich dachte, okay, das ist eine Frau, aber du musst auch bedenken, das ist wegen meiner Kultur. Ich bin mit einer Kultur groß geworden, wo ich jetzt sage ich mal, wie soll ich das jetzt formulieren? Warte mal. Ich bin aus einer Kultur groß geworden, wo Frauen halt eher nicht so viele Dinge dürfen oder können als Männer. Deswegen dachte ich mir immer, okay, das, was ein Mann kann, das wird niemals eine Frau schaffen. So stark wie ein Mann ist, halt wegen den Muskeln, wird niemals eine Frau schaffen. Ich dachte einfach, Frauen haben in der Kickbox-Szene nichts zu suchen. So dachte ich mir das am Anfang. Aber dann hast du mich ja recht geleitet und jetzt denke ich nicht mehr so.
Naja, jedenfalls hast du dann ständig versucht, ja komm, lass uns Sparring machen. So.
Ja.
Und dann habe ich mal so getan, als ob ich auf dich losgehe, was ich nicht getan habe. Aber allein schon dieses, ich
ja.
bin auf dich los, ich mache mich groß und so, hat er dafür gesorgt, dass du ausgewichen bist und nach hinten bist. Und dann habe ich zu dir gesagt, weißt du was, Puria, das war, ich glaube, schon in Woche 3. Wenn du es schaffst, bis in Woche 10 zu kommen, dann machen wir zusammen Sparring.
Ja.
Und das war für dich wirklich ein Ansporn. Du meinst du das ernst? Und du hast aber auch gemerkt, dass ich dich ernst nehme.
Ja, klar.
Und das war auch, ich glaube, ein wichtiger Schritt zwischen uns beiden, dass ich zwar auch Respekt verlange, aber den Respekt auch gebe. Es ist ja für mich nicht eine Einbahnstraße. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, du musst mich respektieren und gleichzeitig behandle ich die einen wie Dreck. Das mache ich ja nicht. Und dann haben wir uns Handschlag gegeben und dann haben wir mal beide geguckt, ob du es bis in Woche 10 schaffst.
Aber bei mir war das dann auch der Fehler, dass ich dann dachte, dass du Angst vor mir hast, weil du das eben genommen hast. Ich dachte wirklich, der hat jetzt Angst vor mir. Ich dachte, okay, ich gehe jetzt da rein und nehme die auseinander. Ich dachte das so, dass du Angst vor mir hast, deswegen du das
Aber
genommen hast. Aber wie gesagt, das war ja Woche 3, da war ich ja noch voll Kind im Kopf.
ja, total. Wobei man wirklich sagen muss, du hast ja absolutes Talent im Boxen. Also das ist echt erstaunlich, weil es ist, du hast ja ganz, ganz viele Dinge am Anfang koordinativ überhaupt nicht hinbekommen. Ja, die einfachsten Sachen, aber Boxen, da hast du von Anfang an Gespür gehabt, von der Bewegung, von den Abläufen her. Und das ist ja wirklich sehr komplex. Und trotzdem hast du das, da hast du wirklich Talent. Ich hoffe, dass du das auch irgendwie weitermachst. Weil das wäre wirklich rausgeschmissenes Talent, wenn du das nicht machen würdest.
Aber ich glaube,
Aber du hast es wirklich bis in Woche 10 geschafft.
aber nochmal wegen Boxen. Bei Boxen ist es dann, glaube ich, wegen genetisch. Ist, glaube ich, bei mir genetisch veranlagt, weil ich habe davon noch gar nicht geboxt. Kann es das sein, dass es genetisch veranlagt ist, dass ich boxen kann?
Also, das wüsste ich jetzt nicht, auf welchem Gen das liegen sollte.
Meinst du? Weil ich habe noch nie davor geboxt. Gar nicht. Das war das erste Mal bei euch. Aber bei den
Ja.
Kandidaten auch. Das war bei denen auch das erste Mal.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, vor allem weil ganze andere Sachen überhaupt nicht gingen, aber Boxen ging.
Es ist jeden Tag 3 Uhr nachts Schattenboxen gemacht, deswegen.
Ja, und warum habe ich gesagt, dass du bis in Woche 10 kommen musst? Weil ich finde, das ist schon ein Privileg, dass ich mich auch dem Risiko aussetze, mit dir zu boxen, weil es gibt ja kaum was Gefährlicheres, als gegen einen Anfänger zu boxen, weil die komische Dinge machen, mit denen man nicht rechnet. Und ich finde, dass das auch ein Ansporn für dich sein sollte, so weit zu kommen, weil in Woche 3 warst du davon Lichtjahre entfernt, bis in Woche 10 zu kommen.
Aber ich glaube, du hast auch diese Wette mit mir eingegangen, weil du dachtest, dass ich in Woche 10 nicht mal da sein werde, oder? Du hast ja selber gesagt, du hättest niemals gedacht, dass ich so weit komme. Hättest du gedacht, dass ich in Woche 10 noch da sein werde?
Hätte ich es trotzdem gemacht, weil dann ist es ja erst recht eine Belohnung.
Aber du hättest gedacht, dass ich da sein werde, oder?
Ich hatte gehofft, dass das als Ansporn reicht.
Ja.
Aber die Wahrscheinlichkeit war eher 80 zu 20, also 80%, dass du es nicht schaffst und 20%, dass du es schaffst, weil du am Anfang eben was gemacht hast, was einfach ganz viele Menschen tun. Sobald man sich umdreht oder man den Daumen ein bisschen lockerer lässt, sie aufgeben,
Ja.
sie die Übungen nicht mehr korrekt machen, sich nicht an die Ernährung halten und dann aber immer versuchen, es dann irgendwie anders rauszuholen und in der Hoffnung, dass man doch schlauer ist als die Menschen, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen und hunderte von Menschen schon begleitet haben. Aber letztendlich hast du ja mit unserem sogenannten Baklava-Gate die Kurve gekriegt. Für alle, die es nicht gesehen haben, Pursha hatte, ja, die Kandidaten waren gemeinsam einkaufen und sollten eine Party vorbereiten. Und Pursha hat gemeint, er müsse Baklava kaufen, warum auch immer.
War die Sucht,
Und
das war die Sucht.
das war die Sucht, ja. Und das Groteske war, dass es ein sogenannter drehfreier Tag war. Und an den drehfreien Tagen haben Ramin und ich uns abgewechselt mit dem Training. Das heißt, Ramin hat dann früh und abends das Training gehalten, und ich hatte frei oder umgekehrt. Und an dem Tag hatte ich frei. Und ich war da in meinen Gartenklamotten gerade im Garten gewesen. Ich hatte sogar meine Familie zu Besuch. Das war, glaube ich, mein einziger freier Tag, den ich eigentlich gehabt habe in der Woche. Und plötzlich kriege ich einen Anruf. Purja hat Baklava gekauft. Und ich muss sofort runterkommen ins Camp. Ich, also meine Gartenarbeit unterbrochen und bin so, wie ich bin, runtergefahren ins Camp, habe mich da mit Ramin getroffen, wir uns nur kurz abgesprochen, weil wir nie, aber es ist dir auch aufgefallen, Ramin und ich gehen ja nie gegeneinander. Wir arbeiten ja immer Hand in Hand und haben uns kurz abgestimmt und dass wir mit derselben Haltung reingehen. Und gehen nach vorne, um mit dir darüber zu reden, dass es vielleicht jetzt nicht so schlau ist, bei der ersten Gelegenheit Baklava nachzugeben. Und
Ja.
ich meine, das kann man ja nicht planen. In dem Moment, wo wir anfangen, vorzulaufen zu euch in die Lounge, schiebst du dir ein Baklava im Mund.
Ja, aber da muss ich auch sagen, dass viele denken, dass es gespielt war, aber das war nicht.
Null!
Wirklich, alle Zufall, alles war Zufall. Also ich habe ja gewusst, dass ihr kommt und ich glaube, ihr seid da auch im Zufall gekommen. Ihr hättet ja auch nicht.
Total, also wir wussten nur, dass du es gekauft hast und dass du in dem Moment, wo wir kommen, das Baklava im Mund schiebst, war purer Zufall. Das glaubt uns kein Mensch. Das ist also eine denkwürdige Szene, in der ich wahrscheinlich noch in 90 Jahren, so alt werde ich nicht, aber mit 90 Jahren noch drüber reden werde.
Aber euch auch die Hälfte, die gesagt haben, Puja hat es gegessen und die Hälfte haben gesagt, Puja hat es nicht gegessen. Oder von der Redaktion kann es sein. Aber ich glaube, ich...
Hinterher oder was?
Nee, davor, dass ein paar Leute gesagt haben, Puja hat es gegessen, das Baklava. Und die Hälfte haben
das
gesagt...
Das wussten wir noch nicht.
Wusstet ihr nicht, ne?
Nein, 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 nein.
Ja.
Nein, nein, also wir wussten nur... wir haben ja praktisch nur die Info gehabt, dass du es gekauft hast.
Genau, ja.
Mehr wussten wir nicht und dann eskalierte das Ganze etwas schnell und am Ende des Tages hast du eine Notlüge gemacht aus Angst oder warum auch immer und hast gesagt, du hättest es zwar im Mund gehabt, aber ausgespuckt und
nee, aus
das Ergebnis
Angst nicht.
War, dass ich im Müll gewühlt habe, weil ich lasse mich nicht verarschen.
Nee, aus Angst nicht, das war einfach nur peinlich. Das war einfach nur voll peinlich für mich. Und dann auch als dann Ramin, weil ich habe dich ja im Müll wühlen lassen, aber ich habe das nicht realisiert, dass du gerade im Müll wühlst. Als dann Ramin zu mir gesagt hat, ey, du hast deine Trainerin jetzt im Müll wühlen lassen, ich dachte, ey, scheiße, was habe ich jetzt hier gemacht? Deswegen habt ihr mit mir geredet, ich habe mich vor Scham umgedreht, bin weitergelaufen, bin ja in diesem Raum gelaufen, alle haben mich da ja gesucht. Ich dachte, ey, scheiße, was habe ich jetzt hier getan? Ich hab mich selber komplett gefickt und ich habe die angelogen, ich habe die alle auseinandergenommen. Also aus Scham bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich mich so krass geschämt habe. Ich habe selber die ganze Zeit zu mir selber gesagt, ey, was habe ich jetzt hier getan? Ich habe es richtig scheiße gebaut. Und dann auch dieser Druck, Angst zu haben, jetzt rauszufliegen. Weil ich hatte voll Angst, weil an dem Tag ist ja noch Selina rausgeflogen. Und ich hatte Angst, dass ihr jetzt Selina zurückholt und mich dann halt nach Hause schickt. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so krass geschämt. Für euch beiden habe ich mich so krass geschämt. Halt einfach nur wegen der Lüge und wegen dir jetzt, wegen dem Müll. Deswegen bin ich dann auch so krass in Tränen ausgebrochen. Aber wenn es heute wieder die Möglichkeit gibt, würde ich niemals ein Baklava kaufen. Sei dir sicher.
Ah, es ist ja...
Und wenn, dann würde ich das wirklich ausspucken.
Es geht ja wirklich... Es ging ja nie um dieses eine Baklava. Worum es uns ja geht, ist, dass man nicht die erste Gelegenheit nutzt und denkt so, oh, endlich kann ich das naschen und endlich guckt keiner zu, sondern dieses Bewusstsein... Genau dieses unkontrollierte Essen hat dich ja dazu geführt, wo du hergekommen bist. Ja? Und aber wie gesagt, dieser sogenannte Baklava-Gate, der hat dafür gesorgt, dass ein Umdenken in deinem Kopf stattgefunden hat. Also das war ja wirklich ein krasser Schlag. Und ich selber habe ja an dem Tag gar nicht mehr so viel gesagt, weil dann Ramin angefangen hat zu reden und ich ihm dann auch nicht ins Wort fallen will und es reicht dann auch, wenn einer redet, es müssen dann nicht zwei Leute auf dir draufhauen, in Anführungszeichen, ja. Weil er hat ja nicht gehauen.
Ich war stolz auch irgendwie, weil ich habe die Scheiße mit dir verbockt, aber ich bin dann zu Ramin hingegangen und habe mich entschuldigt. Halt wegen der Tatsache, dass du eine Frau bist. Das war halt noch da in meinem Kopf.
Schon, ne?
Ja,
ja.
Das war das noch. Aber wie gesagt, im Nachhinein habe ich mich da halt dann verbessert. Aber du musst mich auch verstehen, ich war ja wirklich Baklava-süchtig. Ich gehe im Supermarkt rein und ich sehe Baklava. Stell dir mal vor, du bist, keine Ahnung, grassüchtig. Gehst in den Supermarkt und holst dir Gras. Was dann? Du könntest dich nicht kontrollieren, ist einfach so. Und das war dann halt einfach so typische Suchtverhalten, dass ich dann gesagt habe, ey, ich habe gar nichts gemacht, ich habe das nicht gegessen, ich habe das nicht gemacht, ich habe dies nicht gemacht. Halt wegen Scham und weil ich halt süchtig war. Also in dem Kühlschrank, was ihr da aufgestellt habt, da habe ich nie was rausgenommen. Die Schokoriegel habe ich auch nicht gegessen. Aber wäre da Baklava drin, ich schwör auf alles, ich hätte dieses Baklava gegessen. An dem Zeitpunkt, an dem Kopf, was ich da hatte. Ich hätte das gegessen, aber ich hätte dann auch zu euch gesagt, dass ich das gegessen habe. So ist das nicht. Ich hätte es wirklich gesagt.
Wir werden es nicht mehr auftröseln können. Wobei, das mit dem Kühlschrank, da sind wir uns ganz, ganz sicher, dass es keiner war. Kein ja. Kandidat war. Also da sind wir mittlerweile fest überzeugt. Ich weiß überhaupt nicht, was das war. Ich glaube, was aber ganz, ganz wichtig ist, du hast es gerade schon angedeutet, du bist danach erstmal nur zu Ramin hin und hast dich bei ihm entschuldigt, weil da immer noch diese Scheu war, da ist eine Frau.
Mhm.
Da ja. ist eine Frau, es ist öffentlich, es sind Tränen, also es war ja schon nochmal so ein Kulturding.
Mhm.
Und was man vielleicht schon sagen muss den Leuten, ist, dass wir ja am nächsten Tag sehr lange miteinander gesprochen haben.
Ja, das hat man aber dann nicht gezeigt, nee.
Das, ja, das war für uns intern und ich glaube, das war ein sehr wichtiges Gespräch, ein sehr langes Gespräch und ab da hat sich auch zwischen uns viel getan. Also, und es ist ja jetzt schon so, dass wir bis heute ein sehr enges Verhältnis haben und ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und das war schon verknüpft mit diesem absoluten Dilemma, was an diesem einen Tag stattgefunden hat. Und ja, manchmal muss das so sein, ne? Dass da so ein Riesenknall folgt. Und das ist ja auch okay, wenn man seine Konsequenzen draus zieht und wenn man eine Lehre daraus zieht.
Genau, ist auch so passiert, ja.
Wie gehst du heute mit solchen Situationen um? Kommst du, du wirst dich ja, solche Situationen kommen ja immer mal wieder. Es läuft ja nichts im Leben perfekt.
Mit Lügen oder wie?
Ja, zum Beispiel.
Ja, aber mir ist es halt das, wie soll ich das sagen, warte. Es war halt damals so, dass ich halt voll oft gelogen habe, weil wenn es ein gab, was ich konnte, dann war das halt eben Lügen. Aber jetzt lüge ich halt einfach nicht mehr. Ich lüge nicht mehr. Ich sage immer straight die Wahrheit ins Gesicht, dank euch. Weil ich denke mir immer, wenn man lügt, dann kommt das sowieso immer raus. Egal, was man macht, egal, was man für eine Lüge erzählt, das kommt immer raus. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Deswegen bin ich jetzt zu dem Punkt gekommen, dass ich jetzt immer die Wahrheit sagen werde. Egal wo, egal wann, egal zu welchem Zeitpunkt, egal bei welchem Thema. Ich bin einfach immer ehrlich, weil bringt ja auch nichts zu lügen.
Ja, also wenn das die Konsequenz ist, dann herzlichen Glückwunsch, haben wir viel geschafft. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir hatten die Zeit auf Naxos, du bist unglaublich weit gekommen, du bist bis ins Finale gekommen, du bist auch wirklich nur knapp am Sieg vorbeigeschrammt, sahst fantastisch aus, tust es immer noch. Dann lief die Ausstrahlung und da war ja unglaublich viel Trubel gerade um dich. Am Anfang warst du ja schon fast das Hassobjekt. Und wurdest dann von Woche zu Woche mehr zum Liebling der Nation. Und ganz am Schluss hast du eine richtig große Fangemeinde gehabt, die gesagt hat: Mensch, schaut mal an, der hat sich gewandelt. Wie ist denn dir das damit ergangen? Also in dieser Zeitraum, das sind ja doch 15 Wochen waren es diesmal, die Sendung ausgeschrieben haben. Das sind doch schon sehr intensive 15 Wochen. Was hat das mit dir gemacht?
Also als ich die ersten Folgen angeguckt habe, dachte ich mir, Alter, was ist denn mit mir gewesen? Mein Charakter, ich war wirklich einfach mal 8. Ich war 8, 7 Jahre alt. Und da hat man auch noch die Entwicklung gesehen, zu Folge, wie ich halt immer erwachsener geworden bin, wie sich mein Körper verändert hat. Aber ich bin charakterlich, habe ich die krasseste Entwicklung gemacht von den ganzen anderen Kandidaten. Das ist meine Meinung, charakterlich, nicht körperlich, charakterlich. Und ich finde das wirklich so ein krasses Gefühl, was ihr aus Menschen einfach mal machen könnt. Also du und Ramin. Ihr könnt ja nicht nur dafür sorgen, dass Leute abnehmen, dass sie ihr Leben verändern, ihr könnt auch dafür sorgen, dass sie altern. Wirklich schon mal großes Dankeschön als an, warte, also nochmal großes Dankeschön an euch, weil ohne euch hätte ich das niemals so weit geschafft. Also ich sage euch, wenn statt euch andere Trainer da wären, die hätten es nicht mit mir ausgehalten. Niemals. Niemals.
Also normalerweise machen wir ja die Männer oder die Menschen jünger bei uns, bei Biggest Loser. Die kann man altern lassen.
Weil wir
Wir
waren hier.
können in beide Richtungen das schrauben. Ja, und was hat denn das mit dir gemacht, die Zuschauerreaktionen?
Anfangs bin ich damit gar nicht klargekommen. Ich bin ganz ehrlich, als ich da die ganzen Hassnachrichten auf Instagram bekommen habe, bei mir war das ja nicht nur Beleidigung, so ey, der Pisser oder was auch immer. Bei mir waren das so rassistische Beleidigungen. Das habe ich selber auch gemerkt. Bei mir waren das sehr, sehr krasse rassistische Beleidigungen. Aber nach Woche zu Woche wurde das halt immer besser. So, warum sollte man mich dann auch beleidigen? Ich sitze da, ich mache mein Ding, ich unterhalte die Leute. So, es gibt ja nichts, wofür die mich jetzt hassen sollten. Die können haten, sollen die machen, aber die sollen halt nicht so rassistische Äußerungen sagen. Und ich habe dann auch die Kommentare gelesen, als ich dann nochmal im Finale war. Da waren dann halt immer noch so ein paar Hasskommentare da, halt mit der Tatsache, ey, das ist ein Ausländer. Warum soll er im Finale dabei sein? Warum soll er gewinnen? Also ich habe es ganz genau beobachtet. Das ist wirklich nur, die haben sich immer nur an dieses Ausländer-Ding festgehalten, mit der Tatsache halt einfach, dass ich ein Ausländer bin. Ich bin mir ganz sicher, wenn ich blond wäre und kein Schwarzkopf, die hätten viel, viel anders mit mir umgegangen, als jetzt, als ich jetzt so ein Schwarzkopf bin. Also ich bin schon, das ist wegen dieser Ausländer-Thema. Ich habe es ganz genau gesehen, ganz genau beobachtet. Sehr, sehr viele rassistische Kommentare habe ich bekommen. Teilweise nur rassistische Kommentare. Die sind nie auf die Dinge reingegangen, die ich in der Serie gemacht habe. Die sind immer, die haben immer die Aktionen mit mir, mit meinem Ausländersein verbunden. Nicht mit meinem Charakter. Und das hat mich halt sehr, sehr genervt. Und finde ich auch schade, dass es in 2025 immer noch so rassistische Leute gibt. Wir leben ja nicht mehr in 1998 oder so.
1998 habe ich auch schon gelebt. Was soll denn das? Also, vielleicht machen wir
1958.
Ja, okay, da habe ich noch nicht gelebt.
Aber du weißt, was ich meine. Ich kann mich jetzt nicht so
gut ausdrücken. Ich weiß total, was du meinst. Ich habe nur aber auch beobachtet, gerade am Anfang, ich habe ja auch mit dir geredet, ich habe ja gesagt, Puja, bleib ruhig, weil du weißt ja jetzt, wo du jetzt stehst und du kannst es aus einer relativ ruhigen Sicht sehen, weil zu dem Zeitpunkt, wo es ausgestrahlt wurde, wusstest du ja schon, ey Leute, ich habe es gemeistert, ja? Ihr könnt mich eigentlich alle mal. Aber da musste ich dich schon ganz oft runterholen, weil ich ja Sorge hatte, dass du dich da echt irgendwo verrennst und mit dem Hintern einreißt, was du eigentlich mit Händen aufgebaut hast, indem du grob übers Ziel hinausschießt. Was ich aber auch beobachtet habe, ist, dass von Woche zu Woche deine Fangemeinde größer wurde und dass du dann gar nicht mehr irgendwie reagieren musstest auf Kommentare, was ja eh sinnlos ist, sondern deine Fangemeinde das für dich übernommen hat.
Genau, ja, genau.
Was ist denn das? Was macht das mit einem, wenn plötzlich die Leute anfangen, einen gern zu haben?
Also das Hater wurde halt eben Fans und ich finde schon, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Halt einfach, wenn man weiß, dass da Leute hinter einem stehen, auf denen man sich immer verlassen kann. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Sehr, sehr schönes Gefühl.
Wirst du erkannt, wenn du draußen bist jetzt?
Im Fitnessstudio haben mich ein paar Leute erkannt. Aber bei mir ist es halt doch das Ding, immer wenn mich die Leute so ein bisschen komisch angucken oder halt so ein bisschen schiefer angucken, denke ich mir, okay, kann es jetzt sein, dass sie mich aus der Serie kennen oder gucken die jetzt halt einfach nur so? Das ist halt immer das, was in meinem Kopf ist. Aber so richtig erkannt wurde ich im Fitnessstudio bis jetzt von zwei Personen. Aber trotzdem, wenn ich halt immer so sehe, ich sehe ja, wie die Blicke von den ganzen Leuten, so wie die halt immer gucken und ich denke mir, ey, okay, es kann sein, dass die Person mich jetzt durch die Serie kennt und das ist halt so ein bisschen kopfig bei mir.
Ja, das wird aber auch nicht besser. Ich weiß bis heute nicht, wenn mich Leute intensiver anschauen, schauen sie mich jetzt intensiver an, weil sie mich erkennen, weil sie überlegen, wer ich bin oder weil sie mich tatsächlich in echt kennen und ich habe mal wieder das Gesicht vergessen, weil ich...
Aber ich glaube, bei dir ist das so, weil du einfach nur hübsch bist, deswegen gucken die dich alle an.
Ah, das ist ja total nett von dir, aber wenn ich da privat rumlaufe, da gibt es schon mehrere Varianten von mir. Also, da gibt es nicht immer nur die gestylte Thighs, sondern auch wirklich, die Alltagsthighs. Und ich weiß nicht, ob das immer so vorzeigefähig ist. Ist ja auch egal. Wie hat sich dein Alltag jetzt geändert, im Gegensatz zu früher? Weil ich meine, vorher hattest du ja eigentlich gar keinen geregelten Alltag. Du bist aufgestanden, wann du wolltest. Das war zu Zeiten, wo ich in der Regel schon 10.000 Schritte auf der Uhr habe. Und auch nach hinten raus gab es keine Grenze. Wie ist es jetzt? Hast du es geschafft, Strukturen in deinen Alltag zu bringen oder bist du schon wieder eher rückfällig geworden?
Also rückfällig bin ich jetzt auf keinen Fall geworden. Damals war das ja so, dass ich halt nur geschlafen habe und die ganze Zeit nur zu Hause war. Ich bin ja gar nicht aus dem Haus gegangen. Ich habe ja wirklich nur geschlafen. Und das kannst du mir auch vielleicht sagen. Ich habe das Gefühl gehabt, als ich übergewichtig war, habe ich einfach original mal 12, 13 Stunden Schlaf gebraucht. Ich musste irgendwie mehr schlafen, damit ich am Tag mehr Energie habe. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber jetzt merke ich, wo ich abgenommen habe, ich würde sogar mit 7, 8 Stunden Schlaf auskommen. Und das würde mir nichts ausmachen. Und das ist halt das Gute bei mir gewesen. Und bei mir ist es jetzt so, mein Alltag sieht so aus, dass ich halt morgens aufstehe, Sport gehe, nach Hause komme. Arbeit habe ich jetzt noch keine. Ich habe mir bis jetzt noch keine Arbeit gesucht. Aber dann würde ich halt so einen Livestream, mache ich auch sehr, sehr oft auf Instagram. Da könnt ihr mir auch alle folgen. Aber so sieht auf jeden Fall mein Alltag aus. Also es ist auf jeden Fall nicht mal so, dass ich rückfällig geworden bin. Ich gehe raus, ich gehe ins Fitnessstudio. Damals war das so, zu Hause, schlafen, aufstehen, essen. Jetzt ist es halt eben so, ich schlafe, ich gehe raus, mit meiner Familie, einkaufen. Also rückfällig bin ich auf keinen Fall geworden, nein. Und ich finde auch, dass Naxos ein sehr, sehr großes Einfluss auf mich deshalb hatte. Man konnte ja nur besser sein, oder? Warte. Man konnte ja nur besser werden in der Hinsicht. Man konnte sich ja nicht verschlechtern.
Ja, also das wäre tatsächlich nicht gegangen. Also dann hätten wir dir ein eigenes Schlafcamp aufbauen müssen, damit du in Ruhe schlafen kannst. Du hast gerade erwähnt, dass du noch keinen Job im Moment hast.
Ja.
Ich verstehe, es ist schwierig, weil du keinen Abschluss hast. Das wäre ja der erste Step. Aber wenn du jetzt mal träumen könntest und dieses Abschlussthema kein Punkt wäre, was wäre dein Traumjob? Wo sagst du, eigentlich würde ich das total gerne machen?
Ich sag dir, entweder Lehrer oder Arzt, Doktor, so wie Dr. Jan. Okay. Weil ich es halt einfach lieb, mit Menschen umzugehen. Nein, nochmal. Weil ich das halt liebe, mit Kindern umzugehen, deswegen Lehrer. Und bei Arzt, weil ich das halt liebe, Leute zu betreuen, die zu behandeln. Augenarzt, sei es Facharzt.
Aber ich meine, das sind ja Jobs, die könntest du ja auch, also Arzt jetzt nicht zwingend, aber gerade zu so Berufen, wo man Leuten was beibringt oder Berufe, wo man Menschen betreut, das könntest du ja auch durchaus mit dem niedrigeren Abschluss schaffen. Das muss doch eine Motivation sein für dich.
Das ist ja das Problem. Ich habe ja schon nachgefragt. Das geht nicht. Also wenn man keinen Abschluss hier in Deutschland hat, dann kann man fast nichts machen. Also selbst zum
Ja.
Toilettenputzen braucht man irgendwie eine Abschlussausbildung. Ich habe ja gar keins davon.
Ja, aber das kannst du ja noch nachholen. Das ist doch eigentlich der nächste Schritt.
Ja, muss ich da machen. Also Abschluss wäre auf jeden Fall wichtig. Abschluss. Ja, das hört sich auch voll komisch an, wenn man mich fragt, ey, ich bin hier geboren und ich habe einfach mal keinen Abschluss.
Ja, das ist tatsächlich auch ein extrem schwerer Start. Und ich glaube, ein Problem war sicherlich gewesen, dass aus falsch verstandener Liebe wahrscheinlich du von vielen Dingen beschützt worden bist. Also immer, wenn es schwierig wurde, wurdest du beschützt. Und wenn zum Beispiel es in der Schule schwierig wurde, dann wurde dir nicht der Marsch geblasen, dann hieß es jetzt, beiß dich mal durch, Junge, sondern wurdest du beschützt. Und es ist ganz interessant, dass es ausgerechnet bei dir ist, weil deine Geschwister, die haben ja alle ihren Weg gemacht. Die haben einen Abschluss, die haben einen Job. Und du, das Nesthäkchen, wurdest beschützt. Aber ich meine, jetzt bist du ja da und hast so einen Riesensprung gemacht. Dann wäre das doch jetzt der nächste Schritt, weiterzugehen, sagen, okay, körperlich bin ich jetzt in Ordnung. Ich habe jetzt auch die Energie. Übrigens hängt das sehr viel mit der Ernährung zusammen. Ob die Energie da ist oder nicht. Und auch der Körper ist jetzt ja auf einem ganz anderen Level. Ich meine, dein Körper hatte gefühlt vor einem halben Jahr noch keinen einzigen Muskel, ja. Da war ja gar nichts. Und jetzt wäre doch da die Energie da, auch Richtung Abschluss zu gehen. Und
Ja,
natürlich kannst du das.
würde mich auf jeden Fall freuen, auf die Fußstapfen meiner Geschwister zu treten. Die haben ja wirklich ihren Weg gemacht. Aber bei mir ist das halt, weil ich halt der Jüngste bin auch. Und das ist dann halt mal so, dass der Jüngste dann halt immer ein bisschen mehr verwöhnt wird als die Älteren jetzt beispielsweise. Also ich bin ganz, ganz anders aufgewachsen beispielsweise als mein älterer Bruder, der auch dein Naxos da war. Man hat das nicht gesehen. Er hat es immer schwierig im Leben. Er ist schon mit 15 arbeiten gegangen. Pizzeria, Dönerladen da, hier Haare geschnitten, da Haare geschnitten. Und bei mir war das halt nicht so. Ich habe im Leben noch nicht mal ein Praktikum gemacht, nicht mal gearbeitet, nichts. Und mein nächster
Zweitens.
Schritt wäre auf jeden Fall Abschluss. So, dass es nicht
Ja.
peinlich anhört, zu sagen, dass ich keinen Abschluss habe. Abschluss ist auf jeden Fall der nächste Schritt.
Ja, peinlich,
Abschluss,
also
sehr viel
peinlich ist,
Geld
glaube ich, der
verdienen.
falsche Ansatz. Aber du wirst doch nie auf die Beine kommen. Und ich meine, jetzt bist du noch jung, aber die Zeit läuft ja weiter. Und du musst ja irgendwo auch vernünftig Geld verdienen und kannst nicht nur dem Amt auf der Tasche liegen. Weil du ja eigentlich alles mitbringst. Und ich glaube, dass ein Riesenproblem war ja immer gewesen, im Camp, dass wir ganz oft sagen mussten, du kannst es.
Ja.
Purja, trau dich. Du hast ja so viele Dinge dir gar nicht zugetraut. Und du hattest Ängste vor Dingen, die total easy sind. Und dann mussten wir dir immer sagen, komm, trau dich. Und es war auch immer so ein bisschen ein Schubsen. Aber gleichzeitig von uns die Zuversicht, du kannst es, du schaffst das. Und dann hast du dich auch getraut. Und dann hast du Dinge ja auch immer gut gemacht.
Ja, genau. Ja, weil man mich halt immer eingeredet hat, dass du das nicht kannst, dass du das nicht kannst. Sag mal einer Person die ganze Zeit, ey, du bist dumm, du bist dumm, du bist dumm. Irgendwann wird diese Person wirklich dumm. Und bei mir war das auch der Fall. Man hat mir immer eingeredet, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Und irgendwann dachte ich, ey, okay, vielleicht kann ich das ja wirklich nicht. Und das habe ich dann auch selber gemerkt. In Naxos habe ich das übrigens gelernt, dass wenn ich meine Angst besiegt habe, dann habe ich beispielsweise auch bei den Challenges, immer wo ich meine Angst besiegt habe, dann wurde ich immer besser, als wenn ich dann noch Angst hatte. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also
Ja,
wenn ich,
weil
also
du die
wenn ich meine Angst,
Handbremse löst.
ja genau, also wenn ich meine Angst überwunden habe, dann habe ich die Challenges immer ganz, ganz gut gemacht. Beispielsweise der eine Challenge im Finale
Mit der Wand.
mit der Wand, ja genau, man hat gesehen, ich habe am Anfang Angst gehabt, aber als ich dann meine Angst überwunden habe, dann habe ich das voll gut gemacht. Sogar besser als ein paar andere Kandidaten. Oder die davor.
Ja, das war's. Und deswegen glaube ich auch, oder ich bin fest davon überzeugt, dass du das mit dem Abschluss auch gut machen würdest. Weil du bist nicht dumm. Das merkt man auch ganz, also du kannst einige Sachen hundertprozentig besser zum Beispiel als ich. Ja,
Meinst du? Echt?
und ja, aber natürlich, du traust es dir nur nicht zu oder du weißt es nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass du dich mal für dich selbst hinsetzt und für dich herausfindest, was mache ich gut, was kann ich gut und dann vielleicht auch so ein bisschen, was würde ich gerne machen. Und da musst du dich hinsetzen. Und das ist wirklich der absolut nächste Schritt für dich, Richtung Abschluss zu gehen, dich mal zu erkundigen, Erwachsenenbildung, wie kann ich das machen? Und natürlich geht es.
In Hamburg ist es auch das Gute, dass selbst wenn man 30 wird, kann man immer noch seinen Abschluss nachholen. Das ist ja das Gute. Egal wie alt man ist. Ich habe ja damals in Dortmund gewohnt, da war das nicht der Fall. Da konnte man das dann nicht mehr nachholen. Ich habe ja
Okay.
damals, aber in Hamburg ist es auf jeden Fall gut. Aber ja, ich gucke dann halt einfach, wo der Weg mich hinbringt. Vielleicht öffne ich auch irgendwann mal so ein Restaurant, falls es dann nicht klappt mit dem Doktor werden oder
Ja, da komme ich dann arbeite ich da auch, dann kann ich dich immer schön bescheißen.
warte, in einem Dönerladen würde ich mich wirklich sehen. Aber weil ich habe auch selber gehört, wenn man im Leben nichts erreicht hat, keinen Abschluss, kein gar nichts, dann soll man einfach einen Dönerladen aufmachen, weil man macht damit richtig viel Geld. Aber ich habe dann noch von Leuten gehört, dass man dann auch gar kein Leben mehr hat, wenn man einen Dönerladen hat. Weil man halt immer nur am Arbeiten ist.
Wollte ich gerade sagen, es ist halt, du musst fleißig sein. Also ich kenne so viele, ich kenne nun mal wirklich viele Leute mit dem Migrationshintergrund, ja, also gerade durch meinen Sport, das ist Kickboxen, ist jetzt nicht unbedingt der Urdeutsche, der da hier seit 500 Jahren schon in Germanien lebt, sondern es sind unterschiedlichste Kulturen und wir haben ganz oft gefragt, na, wie viele Deutsche haben wir heute im Training und ganz oft war ich die einzige Deutsche und ich kenn viele, die auch von irgendwo hergekommen sind und die sich mit Fleiß so viel aufgebaut haben. Und da ist auch kein Abitur in der Tasche oder so, aber sie sind fleißig und ackern und sind aber auch stolz auf das, was sie erreicht haben. Und das Schönste, finde ich, ist dann immer dieser unglaubliche Stolz, der dann da ist, wenn dann die nächste Generation, also ihre Kinder, hier aufwachsen, wie selbstverständlich und vor allem dann auch richtig was rausholen. Und das finde ich unglaublich. Was für mich immer das Schönste oder einer der schönsten Momente ist, wenn München Wiesn ist, der Stolz, wenn dann die erste Lederhose getragen wird. Ja,
Ja.
das finde ich echt immer total schön. Das ist jetzt in Hamburg nicht so, also da finde ich es albern, wenn man damit rumläuft, aber ja, das war immer so ein ganz schöner Moment auch im Team, wenn das, schau mal her, jetzt habe ich auch eine Tracht. Also das war schon immer sehr integrativer Faktor. Aber ohne Fleiß geht's nicht. Sag ja, also ohne Fleiß funktioniert nur, wenn du erbst.
Ja, das meine ich ja.
Aber das dann
Überall, so
lieber.
ist ja in jedem Beruf so.
Ja.
Aber würdest du mich denn in einem Dönerladen sehen? Würdest du bei mir essen kommen? Das ist meine Frage. Ich würde sogar umsonst geben. Müsstest nichts bezahlen. Gar
Ich
nichts.
müsste nichts
Würdest
bezahlen. Ja,
du kommen?
selbstverständlich würde ich in deinen Dönerladen kommen. Das heißt, irgendwann sehen wir Puri in einer Dönerbude
Yes.
mit einem Abschluss in der Tasche.
Yes.
Immer noch schlank.
Yes.
Wollen wir über unser nächstes großes Projekt reden,
Ja.
das wir beide haben?
Sag mal.
Ja. Im Juli haben wir ein Date.
Wir machen bei Xletics mit.
Also im Prinzip ist es alle Biggest Loser Challenge in einem Parcours. Ich weiß gar nicht, wie groß die Erwachsenenstrecke ist, aber ich schätze mal so 15, 20 Kilometer werde ich am Ende schätzen.
Wie
Die
viele
werden, oder.
Minuten sind 15 Kilometer?
Ja, du läufst immer nur ein paar hundert Meter und dann kommt das nächste Hindernis. Und
Aber
dann
ohne
gibt es halt
Pause ist das so.
verschiedene.
Ohne Pause?
Ja, schon. Also, du solltest schon anfangen zu trainieren, weil dann macht es mehr Spaß.
Also ich sage dir ganz ehrlich, wärst du nicht dabei, ich wäre da niemals hingegangen. Ich weiß auf jeden Fall, dass du mir da auch so ein bisschen helfen wirst. Also wären da nur die Kandidaten, ich wäre auf keinen Fall gekommen. Ich habe mir auch erst die Tickets geholt, als ich dann erfahren habe, dass du auch kommst. Da dachte ich mir, okay, sie wird mir dann auch so ein bisschen helfen.
Natürlich helfe ich dir. Aber du weißt auch, dass ich dich nicht von der Angel kommen lasse, ja. Also gemeinsam werden wir dich über die Hindernisse kriegen, aber ich glaube, das ist ein ganz cooler Ansporn für dich, das als Trainingsziel zu nehmen, dass du dich nicht komplett vor der Theiss blamierst im Juli. Und geh mal wieder joggen, weil das kannst du gut. Du bist ein guter Läufer, nutzt das mal die Zeit, die du jetzt noch hast und nutzt das auch, um ein bisschen Krafttraining zu machen, vor allem im eigenen Körpergewicht. Aber das ist, glaube ich, das, was ich auch immer meinen Leuten beim Coaching sage. Man braucht natürlich Tagesziele jeden Tag. Also gerade am Anfang, wenn man nicht so richtig weiß, wie man sich strukturieren soll, muss man sich kleine Ziele setzen. Und dann ist natürlich so ein großes emotionales Ziel ganz, ganz toll. Und dieser Xletics-Lauf, das ist ein tolles Ziel, auf den es sich lohnt, hinzufiebern. Weil das ist, glaube ich, ein Problem, was ganz viele Kandidaten haben nach Biggest Loser. Wir haben das Finale und gerade die Jungs, die geben bis zum Finale immer alles und es ist das Finale vorbei und dann fallen sie in alte Verhaltensmuster
Ja,
zurück.
stimmt, ja.
Weil ein Ziel fehlt. Und jetzt mit diesem Xletics-Lauf ist das Ziel wieder da. Ben ist auch mit dabei, Nicole ist dabei, wobei Nicole macht das ja sowieso großartig.
Ja, sogar immer noch bis heute ihr Gewicht gehalten. Das finde ich so.
Ja, Nicole ist der Wahnsinn. Celina ist mit dabei.
Ja.
Du und ich. Ja, also wir werden auf jeden Fall alles geben und bin mal gespannt, ob man uns an der Strecke erkennt.
Ich bin auch.
Wahrscheinlich. Ja,
Also
erzähl
ich fand
ruhig.
das auch anfangs voll eklig mit dem Xletics, als ich da angefragt worden bin von Ben, ob ich da mitmache oder nicht, weil als ich die Videos gesehen habe, die schwimmen da einfach im Matsch.
Du darfst mit Christine Theiss durch Schlamm robben. Das ist echt mein
Yes.
Kopf. Besser geht's doch gar nicht. Ich freu mich jedenfalls sehr drauf und ich werde jetzt auch so ein bisschen noch trainieren dafür. Ich muss ja dich dann über die Hindernisse drüber kriegen.
Also das wird, glaube ich, nicht einfach für dich, ne? Aber du hast doch gesagt, Essen davor, sehr viel Essen, oder?
Sehr viel Essen hast du interpretiert, aber du hast mich ja gefragt gehabt, oder du hast gesagt gehabt, dass sie empfehlen, Kohlenhydrate vorher zu essen. Ja, natürlich. Also du musst schon Kohlenhydrate vorher essen und bitte da nicht also du sollst nicht mit Übergewicht kommen, aber der Körper braucht für diese Anstrengung definitiv Kohlenhydrate. Also macht es keinen Sinn, da 2, 3 Tage vorher Diät zu halten, um da irgendwie schick auszuschauen im Parcours. Sondern aufs Gewicht achtet man in den Wochen vorher und für diesen Wettkampf selbst kannst du dir gerne die Kohlenhydrate reinballern,
Fühle
damit
ich
du
mich.
fit bist. Ich habe zum Beispiel vor meinen Wettkämpfen traditionell immer Spaghetti Bolo gegessen.
Warum? Damit du Energie
Spaghetti
hast.
Bolognese, ja.
Und dir war
Das
es
war
dann egal,
mein.
dass es ungesund ist, oder wie?
Bitte?
Wie war dir das dann egal, dass es ungesund ist, oder wie? Oder einfach nur wegen dem
Wie?
Energie?
Das ist doch nicht ungesund. Also grundsätzlich nicht ungesund. Nur wenn du dann 10 Runden kämpfst und das auf Weltmeisterschaftsniveau, da brauchst du Kohlenhydrate ohne Ende. Du musst ja da irgendwie durchkommen.
Mir ist es halt das Ding, wie mit Kohlenhydrate fühle ich mich wie eine Mülltonne irgendwie. Ich fühle
Kommt ja auf
mich
die
voll.
Menge drauf an.
Ich weiß nicht, das ist so komisch, aber mit Fleisch, so Hähnchenfleisch, da habe ich dann viel, viel mehr Energie. Diese Fette, wie beispielsweise vom Lamm, das Fett, damit habe ich auch voll die krasse Energie. Was ist deine Meinung dazu? Kohlenhydrate oder Fette?
Die Dosis macht das
Ich
Gift.
merke wirklich, ich merke, jeder Trainer auf dieser Welt sind gegen Fette. Die mögen keine Low Carb, die mögen kein Keto, die sagen immer Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate. Aber warum?
Ja, das habe ich dir eigentlich schon stundenlang auf Naxos erklärt. Der Körper braucht Kohlenhydrate, weil das die Währungseinheit Nummer 1 ist. Aber das Problem ist,
Auch Fette auch.
die hochwertigen Kohlenhydrate braucht der Körper. Er braucht nicht nur Kohlenhydrate, sondern er braucht alles. Der Körper braucht Fette genauso wie Protein, also wie Körper, wie Kohlenhydrate, genauso wie Eiweiß. Also alles braucht der Körper. Tierische Fette sind nicht so hochwertige wie pflanzliche Fette. Wir brauchen jetzt nicht in die Ernährungslehre gehen. Das kann ich dir alles noch mal in einer ruhigen Minute zum hunderttausendsten Mal erklären. Wichtig ist mir, lass mal, die Dosis macht das Gift. Also es bringt nichts, sich komplett einseitig zu ernähren. Und du kannst auch natürlich Kohlenhydrate essen, aber halt nicht in groben Mengen. Und vor allem nicht über Süßigkeiten, das sind ja auch Kohlenhydrate, aber das sind sogenannte einkettige Kohlenhydrate und ist leere Energie, die dem Körper gar nichts nützt, die er nicht wirklich umsetzen kann für seine Aktivität, die er braucht, aber die lagert dann so von Fett ab, weil das viel zu viel ist für die Energie, die er eigentlich bräuchte.
Haferflocken wäre Game Changer, oder? Haferflocken.
Zum Beispiel Haferflocken sind gut.
Reis, Nudeln.
Ja, Reis. Da eher Vollkornreis zum Beispiel, genauso beim Nudeln, eher Vollkornprodukte. Aber das geht jetzt eigentlich schon wieder fast zu weit. Nichtsdestotrotz steht und fällt das Gewicht mit der Ernährung. Die
Ja.
Gesundheit steht mit der Bewegung, das Gewicht steht mit der Ernährung.
Man sagt auch immer im Deutschen, du bist, was du isst. Ne?
Richtig.
Gemerkt.
Ja, sehr gut, das hat er sich gemerkt. Und ich hoffe, sich nicht nur gemerkt, sondern auch verinnerlicht. Ich wünsche dir jetzt erstmal für die nächsten Wochen alles, alles Gute, viel Spaß.
Dankeschön, danke, danke.
Beim Training für unser gemeinsames Ziel. Ich freue mich extrem drauf.
Das ich freue mich cool. Auch krass, ja, auch euch wiederzusehen, dich wiederzusehen, auch die ganzen Hindernisse. Wird sehr, sehr Spaß machen auf jeden Fall. Also am 19.07. sind wir Kandidaten mit Christine Theiss bei Xletics.
In München.
In München, genau. Wer kommen will, soll kommen. Wer Tickets kaufen will, soll sich schnell welche besorgen, weil die sind fast ausverkauft.
Ja, also viel ist nicht mehr da. Und eine Woche später gehe ich auch nochmal auf den Family-Parcours mit meiner Tochter und meinem Mann. Und dann machen wir das dann nochmal in der abgespeckteren Variante sozusagen.
Yes.
Wir kommen zum Abschluss. Da stelle ich immer, immer eine Frage. Und zwar, was war der Lucky Punch in deinem Leben und was war der Knockout?
Vollkontakt. Lucky Punch.
Also ich bin dir ehrlich, Knockout hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich hatte es nicht stressig im Leben, ich hatte es nicht schwer im Leben. Ich habe immer alles bekommen, was ich wollte. Also Knockout hatte ich nie so richtig. Aber dankbar, was mir im Leben passiert ist, ist Sippiges Loser. Weil das hat wirklich mein ganzes Leben verändert. Mein ganzes Leben. Charakterlich, vom Aussehen her. Einfach alles komplett um 180 Grad gedreht. Also dankbar bin ich auf jeden Fall, dass Sippiges Loser in meinem Leben passiert ist.
Das ist doch ein schöner Abschluss.
Yes.
Lieber Pursha.
Ja.
Puria und Pershman.
Und Sultan.
Und Sultan. Mein lieber Sultan, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Viel Spaß in den nächsten Wochen beim Training. Wir sehen uns im Juli in München. Und dann rocken wir gemeinsam den Parcours.
Mhm.
Und falls mal wieder ein bisschen Angst kommt, dann bin ich da und dann machen wir das gemeinsam.
Ja, wie immer, ne?
Wie immer. Also,
ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke auf jeden Fall, dass ich mitmachen durfte. Danke. Jo.
Danke für deine Geduld. Ciao.
Ciao.
Aufstehen. Durchbeißen. Weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.